Wir hören noch einmal unseren Text aus 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 11 bis 14. 2. Petrus 3, Vers 11. Da also dieses alles aufgelöst werden wird, welcher Art und Herkunft solltet ihr sein? In heiliger Lebensführung und rechter Ehrfurcht, als solche, die erwarten und ereilen die Ankunft des Gottes, des Tages Gottes. Durch den Tag werden die Himmel brennend aufgelöst werden und die Elemente brennend vor glühender Hitze zerschmelzen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, als solche, die dieses erwarten, befleißigt euch, fleckenlos und frei von Tadel von ihm in Frieden gefunden zu werden. Diese Verse sammeln sich um einen Kernsatz, der lautet: Ihr sollt sein. Der Apostel legt nahe, dass sie nach einer gewissen Art etwas darstellen sollen, sein sollen. Dann spricht er von der Herkunft dieser Geschwister, an die sie sich erinnern sollen und die bewahrt werden soll, die Verbindung mit ihrer Herkunft, mit ihrer Quelle. Sodann spricht er von einem heiligen Wandel, von einer heiligen Lebensführung. Eine heilige Lebensführung ist eine, die gekennzeichnet von steter und voller Hingabe an unseren geliebten Herrn. Und weiter spricht er von rechter Ehefrucht. Das ist ein Ausdruck, den wir noch nicht besprochen hatten. Was ist rechte Ehefrucht? Luther übersetzt Gottseligkeit. Die englische Übersetzung hat wieder etwas Ähnliches, etwas anderes vielleicht. Der griechische Ausdruck erinnert an Frömmigkeit oder Ehefrucht, rechter Ehefrucht. Wer sich dafür interessiert, Eusebia. Das sind zwei Wörter zusammengestellt. Eu heißt gut, wohl, das Richtige. Sebea ist die Frömmigkeit, die Ehefrucht. Das Wort haben wir immer noch in dem Namen Sebastian. Sebea Sebastian. Das kommt vom Griechischen. Dieser Name lautet etwas anders im Lateinischen, aber es ist dasselbe Wort, nur übersetzt. Im Lateinischen lautet der Name Sebastian Augustus. So wurde der römische Kaiser genannt. Er war der zu fürchtende, der ehrfurchtsvolle, der, wenn man an ihn dachte, mit Ehrfurcht an ihn denken sollte. Wir haben diesen Namen immer noch in unserem August oder Gustav abgekürzt. Das sind Namen, die diese Wahrheit oder diesen Gedanken zum Ausdruck bringen. Die Menschheit weiß also, ob im Heidentum oder im Judentum oder im Christentum, von Personen, die es gilt, zu respektieren als solche, die über uns gestellt sind. Die Gesellschaft hat dieses immer wieder. Gott hat die Gesellschaft so eingerichtet, dass sie immer wieder eine Führung hat. Paulus lehrt uns, dass Gott Obrigkeiten einsetzt. Und wir haben immer die Obrigkeit, die von Gott uns geschenkt wurde. Manchmal gefällt sie uns nicht, aber Gott lässt sie zu. Letztlich ist die ganze Geschichte eine solche, die Gott lenkt oder zulässt. Alles hat seinen Sinn, früher oder später. Und wir wollen lernen, mit dieser Geschichte zu leben. Wir wollen aber auch von Gott gebraucht werden, einen Unterschied zu machen in der Geschichte, dort, wo der Herr uns hingestellt hat. Aber immer wieder ist es so, dass irgendjemand höher gestellt ist, als ich es bin. Manchmal sind wir solche, die Verantwortung tragen und über andere zu bestimmen haben. Dann wollen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Aber als solche, die auch unter einer Herrschaft stehen. Das hatte ein römischer Hauptmann erkannt, als er Hilfe suchte für einen Notleidenden in seinem Hause. Er lässt Jesus rufen, Jesus ist bereit zu kommen, und doch hütet er sich, er schrickt zurück, nein, einen so großen Mann darf ich nicht in mein Haus kommen lassen. Nein, sprich nur ein Wort, wo du bist, und mein Knecht oder mein Sohn wird geheilt werden. Denn auch ich bin einer, der nicht nur Befehle erteilt und meine Soldaten und meine Sklaven hören auf mein Wort, sondern auch ich selbst habe ein Oberhaupt. Er kannte also Autorität. Wir leben in einer Zeit, wo jeder frei sein will von Höhergestellten. Jeder will selbst bestimmen, sein eigenes Leben bestimmen. Das hat aber seine Grenzen. Wenn das wirklich durchgezogen wird, dann gibt es Anarchie, Chaos. Aber dann kommt immer wieder doch eine Autorität hoch, wie das in der Zeit der Revolution im Osten geschah. Das lenkt Gott so. Niemand von uns kann so leben, dass wir nicht einen Hirten haben, und in der Bibel werden Autoritäten als Hirten betrachtet. Wir alle sind wie Schafsköpfe. Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber das stimmt. Übrigens hat eine Professorin in Neuseeland festgestellt, dass wir Menschen mit den Schafen fast hundertprozentig dieselben Genen teilen. Ich denke, es ging um Genen, also ein Grundelement. Nicht umsonst vergleicht Gott uns mit Schafen. Der Ausleger, ich denke, es ist Delitzsch, sagt, das Schaf ist ein interessantes Tier, so ungefähr. Von Anfang an scheint es ein Tier gewesen zu sein, das in der Nähe des Menschen leben muss. Ich habe vor einigen Jahren erfahren von einem Bruder, der in unserer Gemeinde in Kanada diente, dass ein Schaf nur etwa 10 bis 15 Meter vor sich her sehen kann. Und das erklärt zum großen Teil, warum es angewiesen ist auf Führung. Es kann nicht weit schauen, deshalb kann es sich auch weit verirren, wenn es sich selbstständig macht von der Herde. Es ist also angewiesen auf jemanden, der nicht weit vorn vorangeht, und es darf ihm folgen. So sind wir Menschen geschaffen. Die intelligentesten Menschen brauchen Führung. Niemand von uns ist fähig, ohne Autorität zu leben. Niemand von uns hat genügend Führungsfähigkeit in sich, um sein eigenes Leben zu bestimmen. Und so richtet Gott es ein, dass hier und da jemand versehen ist, mit Fähigkeiten, andere zu führen. Aber auch er selbst muss Führung anerkennen. Die amerikanische Regierung wurde von Anfang an so geformt, bewusst, dass Gott der Führer im Lande sein sollte. Und später hat man auf die Münze eintragen lassen, auf Gott vertrauen wir. Diese zwei Elemente gehen verloren in den Vereinigten Staaten und es setzt sich ein, eine merkwürdige, aber eine furchtsame Einstellung unter der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Es droht der Chaos. Gott wird auf die Seite gestellt, man will ihn nicht mehr, ganz bewusst. In einem Staat, in den Vereinigten Staaten, wurden die 10 Gebote aufgestellt als Erinnerung an die Autorität, die über uns allen steht. Die mussten entfernt werden. So weit ist es gekommen. Das Wort Gottes ist noch nicht überall entfernt in öffentlichen Gebäuden. Gerade in Washington, in der Hauptstadt, kann man es hier und da immer wieder sehen. Und es bleibt da noch. Und die Frau, die im starken Maße verantwortlich ist für diese Entwicklung, ist verschwunden. Man weiß nicht, wo sie geblieben ist. Möglicherweise verstorben. Gott hat seine Hand immer noch in der Geschichte und es ist noch sehr viel Salz in Amerika. Aber die Tendenzen sind mit einem Ausrufezeichen versehen. Alarm ist geschlagen. Wenn ein Volk nicht mehr sich unter Gott stellt, egal welches Volk es ist, dann droht das Gericht. Wenn dann Kinder Gottes oder Gottesfürchtige im Volk sind, müssen diese oft dieses Gericht teilen, wie Kinder Israel, die nach Babylon geführt wurden und dort das Los Babylons zu teilen hatten. Aber dennoch kann Gott seine Kinder dort gerade als Lichter gebrauchen und als Salz. Und das wollen wir bleiben, wo immer Gott uns hinstellt. In rechter Ehrfurcht sollen wir unser Leben führen, im Blick darauf, dass alles vergänglich ist. Wir wollen daran denken, dass wir unter einen Gott gestellt sind als seine Schöpfung, den wir tatsächlich zu fürchten haben. Fürchten heißt in der Bibel nicht immer Angst zu haben. Es hat ein Element von Angst in sich, denn jeder von uns weiß, dass er Fehler macht. Und dann haben wir die Konsequenzen zu fürchten. So ist also in der Ehrfurcht doch ein Stück Angst drinnen. Aber die Angst muss nicht die Überhand nehmen, wenn wir versöhnt sind mit unserer Autorität über uns. Daran erinnert uns der Apostel Johannes. Wo die Versöhnung stattgefunden hat mit unserem Schöpfer und Richter, da können wir ihn lieben und an ihn hangen. Und dann braucht die Angst uns nicht zu bestimmen, denn die Angst ist nicht in der Liebe. Und doch haben wir gleichzeitig mit einem heiligen Gott zu rechnen, wissend, dass wir alle noch unvollkommen sind. Und Ehrfurcht ist immer am Platz. Gesunde Christen kennen also ein gesundes Maß an Liebe zu ihrem Herrn, aber auch an Ehrfurcht. Diese Ehrfurcht soll eine rechte Ehrfurcht sein, sagt der Apostel. Nicht nur Sebeia, sondern Eusebeia, eine gute, rechte Ehrfurcht. Die kann man nur haben, wenn man seine Autorität kennt. Wenn wir unseren Herrn kennengelernt haben, nicht nur als unseren Schöpfer und eines Tages als unseren Richter, sondern als unseren Retter und Erlöser, dann darf die Ehrfurcht vor ihm eine richtige sein, eine rechte, eine gute, eine gesunde. Und das wolle der Herr uns schenken, wozu der Apostel Petrus uns aufruft. Nebst den anderen Hinweisen auf die Art, die Herkunft einer heiligen Lebensführung, wollen wir auch an die rechte Ehefurcht denken, in der wir unser Leben zu führen haben, in Anbetracht dessen, dass unsere Umwelt, unsere Welt eines Tages nicht mehr da ist. Das alles gehört zu unserem Sein. Wie solltet ihr sein, erklärt der Apostel. Jetzt kommt er auf unser Tun zu sprechen in Vers 12. In Vers 11 sprach er von dem, was wir sein sollen oder wie wir geartet sein sollten. Jetzt spricht er vom Tun, von dem, das getan und gehandelt werden soll, wie wir zu wandeln haben. Ich lese Vers 12, den Anfang. Als solche soll dieses geschehen, die erwarten und ereilen die Ankunft des Tages Gottes. Zwei Ausdrücke finden wir hier. Wir sollen den Tag des Herrn, den Tag Gottes, erwarten und zweitens ereilen. Was bedeuten diese Wörter? Erwarten verstehen wir. Wir sollen damit rechnen. Wir sollen es begrüßen, erwarten. Der Herr kommt. Das haben wir mehrmals heute von den Sängern gehört. Und er wird bald kommen. Wann immer er kommt, ob zu meiner Lebzeit oder nicht, es wird vom Himmel her betrachtet immer bald sein. Für uns kann es eine lange Zeit zu sein scheinen, aber von Gottes Warte aus ist es bald. Andererseits ist auch sein Kommen, um meinem Leben ein Ende zu machen mit dem Tode, auch ein baldiges Kommen. Und das könnte heute geschehen. Das kann geschehen mit dem jüngsten Kind. Wir wissen, dass das Kind eben geboren sein kann und gleich sterben kann. Manche Kinder werden sterben, bevor sie geboren werden. Das haben wir in unserer Familie kennengelernt von der Tochter. Dann gibt es Kinder, die leben einen Monat oder zwei oder ein Jahr und sterben. Und wir wissen, dass die Gräber auf dem Friedhof verschiedener Länge sind. Jeder kann jede Zeit aus diesem Leben gerufen werden. Und jeder muss sich sagen, für mich kann Gott bald kommen. Mit dem muss ich rechnen. Und jetzt will ich mein Leben so einstellen, dass er gleich im nächsten Moment mich abrufen könnte. Das ernüchtert, nicht wahr? Man lernt daran zu denken. Man lernt im Blick auf das Kommen des Herrn zu leben und richtet sich so ein, dass man jede Zeit abgerufen werden kann. Wie stehen die Finanzen? Wie steht es mit meinen Beziehungen zum Nächsten in der Familie und so weiter? Es darf nichts unbereinigt bleiben, alles muss in Ordnung sein. Das Wichtige muss zu finden sein, wenn ich nicht mehr da bin. Der andere muss es gleich finden können. Das ist ganz praktisch. Wir tun das nicht immer, wir versäumen das. Und dann gibt es schon manche schwierige Stunden für Hinterbliebene. Wir wollen aus Liebe zum Herrn, aus Liebe zu uns selbst, und es gibt eine gesunde Liebe zu uns selbst, von der spricht der Apostel Paulus, einer vernünftigen, und aus Liebe zu unseren Nächsten wollen wir erwarten, dass der Herr in unserem Leben bald kommen kann. Er wird kommen. Der Tag des Abschlusses unseres Lebens auf diesem Planeten wird eintreten. Und wir sollten uns daran gewöhnen, dass das absolut wahr ist. Das wird eintreten. Diese Geschichte können wir nicht ändern. Und dann spricht der Apostel davon, dass wir den Tag des Herrn ereilen. Das ist etwas schwieriger. Wie kann man dazu beitragen, dass der Herr schneller kommt oder früher, als vielleicht wir gedacht hatten? Mancher von uns möchte diesen Tag gerne hinausschieben. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich wohl weiß, dass der Herr kommt, aber ich wünschte, er würde noch nicht heute kommen. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass der Herr heute kommen kann. Und noch mehr als das, weil ich meinen Herrn liebe, will ich auch den Tag der Begegnung mit ihm lieben. Paulus spricht von dem Lieben der Begegnung mit dem Herrn, von dem Lieben des Tages seiner Wiederkunft. Wir wollen, was das griechische Wort auch bedeutet, das wir hier mit ereilen übersetzen, es bedeutet auch ersehnen, mit Verlangen entgegengehen, erwünschen. Aus Liebe zum Herrn wollen wir wünschen, er käme bald, damit wir ihn endlich zu Gesicht bekämen. Es kann aber nur sein, wenn alles aufgeräumt ist, nicht wahr? Damit wir nicht mit niedergeschlagenen Augen ihm begegnen, wie Johannes es sagt in dem 2. Kapitel seines ersten Briefes gegen Ende, sondern mit Freimütigkeit. Das griechische Wort bedeutet, mit Bereitschaft sofort sprechen zu können. Kinder, die alleine gelassen werden zu Hause und alt genug sind, dazu das Haus zu hüten, während die Eltern einmal für einige Stunden wegfahren, die sind in Verlegenheit, wenn sie nicht alles verrichtet haben, bis die Eltern zurückkommen. Dann kann es sein, wenn noch etwas gezankt wurde, dass sie mit niedergeschlagenen Augen den Eltern entgegenkommen. Das wollen wir nicht so sein. Das soll nicht so sein, wenn Jesus kommt bei uns. Wir wollen ihn erwünschen, mit Freudigkeit und Freimütigkeit begrüßen. Aber in einem gewissen Sinne können wir diesen Tag ereilen, schneller geschehen lassen. Und es gibt da zwei Möglichkeiten. Eines der letzten Worte in unserer Bibel lautet, komm. Und es ist ein Gebet an Jesus selbst gerichtet. Komm, Herr Jesus. So lehrt uns die Bibel zu beten. Und Gott erhört Gebet. Und wenn wir wünschen, dass der Herr bald käme, dann wollen wir ihn bitten, komme, Herr Jesus. Er will, dass seine Gemeinde so spricht zu ihm. Aber dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, dieses Wort zu erfüllen. Wir können dazu beitragen, denn es müssen so und so viele Menschen sich bekehren. Die Fülle der Heiden soll einkommen. Gott wartet mit Geduld, bis Menschen Buße tun. 2. Petrus 3, Vers 9 und 10. Er will nicht, dass jemand verloren gehe. Dort, wo dieses Wort steht, komm, Herr Jesus, da steht kurz zuvor, der Geist und die Braut, der Heilige Geist und die Braut Jesu sprechen, komm. Und wer da will, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Das ist die evangelistische Tätigkeit der Gemeinde. Sie betet zum Herrn, komm, Herr Jesus, und sie ruft Verlorene, komm, komm zum Wasser des Lebens. Und wir wollen dabei sein, Menschen zu Jesus zu führen und zu rufen, damit Jesus baldiger, schneller kommen kann. So, sagt Petrus, sollten wir handeln, tun, im Anblick dessen, dass Jesus diese Welt zu Ende kommen lassen wird. Wir dürfen unseren Teil tun. In Vers 14, dem letzten Vers unseres Textes, spricht er noch einmal über unsere Aufgabe im Blick auf das Kommen des Herrn. Darum, Geliebte, Als solche, die dieses erwarten, befleißigt euch, fleckenlos und frei von Tadel von ihm in Frieden gefunden zu werden. Fleißige Bewahrung. Von der Bewahrung hörten wir schon. Ich fand das ein ausgezeichnetes Wort. Wir wollen uns selbst bewahren. Wir wissen, dass nur der Herr uns letztlich bewahren kann. Aber wir sind nicht ganz unbeteiligt an unserer eigenen Bewahrung. Der Apostel ruft auf, dabei Fleiß aufzubringen. Viele von uns, die wir Christen sind, sind viel zu faul. Wir haben Blei in den Beinen. Wir bewegen uns zu langsam. Wir brauchen mehr Schnelligkeit. Und wir sollten uns als Christen bewegen, als Menschen, die bereit sind, sofort zu handeln. Es ist mein Gebet, dass ich als Christ nicht nur ein Nachfolger sein kann, sondern ein Soldat Jesu Christi. Ich war Soldat und ich weiß, was das heißt. Da muss man bereit sein zu handeln, auch wenn man schläft, auch wenn es Pause hat. Man kann zu jeder Zeit gerufen werden. Und wenn der Offizier in den Raum kommt, dann steht man auf und grüßt, bereit, Order hinzunehmen. Und so will es der Herr auch bei uns haben. Er ist unser Hauptmann, unser Führer. Und wir sagen, ja, wir folgen. Wir wollen gehorsam sein. Und wir wollen unseren Beitrag leisten, um uns reinzuhalten, fleckenlos. Hier und da entstehen Flecken in unserem Wandel in dieser staubigen Erde. Und wir müssen uns die Füße waschen oder waschen lassen. Das hat uns der Herr Jesus gelehrt. Gebadet müssen wir nicht werden, denn wir sind gewaschen. Wir sind rein gemacht durch Jesu Blut. Aber es entstehen immer wieder Flecken. Und da wollen wir unsere Kleider reinhalten, gegürtet sein und immer wieder Acht darauf geben, dass keine zurückbleiben. Sofort alle Flecken wegnehmen. Im Alter verliert man die Haare und dann nimmt man sie gegenseitig von den Schultern. Das wollen auch wir tun im Geiste. Einander die Flecken wegnehmen. Einander daran erinnern, Bruder, siehst du da? Das war ein Flecken. Das war nicht angebracht, Bruder. Wollen wir uns hüten? Er nimmt sich selbst auch in die Situation. Er weiß, er selbst ist fehlerhaft. Bruder, wollen wir fleckenlos bleiben? Wir erinnern einander in Liebe und helfen einander, fleckenlos, tadellos zu sein. Tadellos, das heißt, dass niemand uns etwas nachweisen kann. Paulus gebraucht einmal das Wort, nicht zurückgerufen werden zu müssen. Interessantes Wort. Ich fuhr einmal, wir wohnten nicht weit von der französischen Grenze in Deutschland, in Baden. Und in den früheren Zeiten musste man vielleicht noch an der deutschen Seite halten, aber jetzt war es soweit, man konnte oft einfach durchfahren, vielleicht winkte der Zollbeamte. Und da schien niemand zu sein und ich fuhr einfach durch den deutschen Zoll an ihm vorbei und wollte über die Brücke fahren, bis ich merke, jemand ruft hinter mir her. Der Zollbeamte rief mich zurück. Gut, ich stieß zurück, meldete mich, es war nicht schlimm, aber ich erfuhr, was das heißt, gerufen zu werden, zurückgerufen. Geliebte, wenn wir beim Herrn Jesus erscheinen und wir meinen, wir haben den Pass und alles ist okay und wir marschieren vorbei, denn wir gehen ja in den Himmel, wird jemand uns da zurückrufen? Moment einmal, dort und dort, wie wird das sein? Paulus schreibt an die Kolosser, Wir wollen solche sein, wenn er kommt, die nicht zurückgerufen werden müssen, bei denen alles schon zeitig in Ordnung gemacht worden ist. Wir wollen bereit sein, wenn der Herr kommt, unsere Teil tun zu unserer Bewahrung. Jetzt haben wir den Aspekt besprochen, was es darum ist, bereit zu sein, dem Herrn zu begegnen, zu sein, zu tun. Aber es kommt noch eine andere Frage. Warum sollen wir so sein und warum sollen wir so tun, wie wir es in diesen Tagen besprochen haben, gestern und heute? Diese Frage beantwortet der Apostel ebenfalls. Er begründet seinen Aufruf. Und zwar tut er das wohl dreimal. Dazwischen schiebt er wie in einem Brötchen, dazwischen schiebt er seine Aufrufe hinein, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu sein haben. Aber mehrere Male spricht er davon, was geschehen wird und warum es so ernst ist mit unserem Sein und Tun. Das erste ist am Anfang von Vers 11, da also dieses alles aufgelöst werden wird. Dieses alles ist das, wovon in den vorherigen Versen die Rede war, Vers 10. Das ganze Universum, alles, alles, was aus Materie besteht, nicht das Geistige, das Materielle. Gott hat zweierlei Welten geschaffen, eine greifbare, materielle und eine ungreifbare, nicht zu sehende, eine geistige Welt, in der es geistige Wesen gibt. Wir Menschen sind das einzige Wesen, das in beiden Welten wohnt, in der greifbaren und in der unsichtbaren. Nun sagt uns der Apostel, dass die greifbare, die materielle Welt alles bis zum letzten Stern, bis zur letzten Materie, zum letzten Stäubchen, das im Weltall irgendwo da schwebt. Und es ist eine ganze Menge dort im Weltall. Und die Entfernungen sind sehr groß, aber sie entgehen dem Auge unseres Herrn nicht. Und er wird alles auflösen. Ein interessantes Wort. Und wenn ich dieses Wort im Zusammenhang mir anschaue, dann kommt mir folgendes Bild. Als Gott die Welt schuf, dann war nichts da. Wir sagen manchmal, er schuf alles aus nichts. Genau wie es war, können wir uns nicht vorstellen. Auf jeden Fall war keine Materie da und er schuf Materie. Und dann war sie da. Sie sollte ewiglich da sein, denn das, was von den Händen kommt, ist bestimmt eigentlich im Grunde ewiglich da zu sein. Aber die Sünde entstand und daraufhin hat Gott die Vergänglichkeit in die Welt gebracht. An dieser Stelle kann ich vielleicht daran erinnern, dass wir manchmal hier ein verkehrtes Wort gebrauchen. Man spricht gern, und das auch in wissenschaftlichen Kreisen, die christlich geprägt sind, von einer gefallenen Welt. Wir würden in einer gefallenen Welt leben. Die Bibel sagt, das stimmt nicht. Der Begriff fallen oder gefallen ist in der Bibel ein Schuldbegriff. Früher hat man von Menschen gesprochen, die vor der Heirat das machten, was man nur in der Ehe macht. Man sprach von ihnen als gefallen. Sie waren in Sünde gefallen. Und das stimmte. Sie waren schuldig geworden an sich selbst und an anderen. Wenn die Bibel von gefallenen Menschen spricht, dann meint sie, dass Adam und Eva sich schuldig machten an ihrem Schöpfer. Sie fielen, das heißt, sie waren nicht mehr auf der Ebene der Schuldlosigkeit, wo sie gewesen waren. Sie fielen von dieser Etappe zu einer niedrigeren. Und das Bildnis Gottes in ihnen wurde verstümmelt. Nun sagt die Bibel, dass Gott selbst gehandelt hat, nachdem Satan und der Mensch gesündigt hatten. Die Welt ist anders geworden. Die Welt trägt einen Riss. Sie trägt den Herbst, die Vergänglichkeit. Was in 1. Mose 3 berichtet wird, findet seine Erklärung in Römer Kapitel 8, im mittleren Teil des Kapitels. Dort spricht Paulus von der Vergänglichkeit und er sagt, die Schöpfung war nicht schuld an ihrem Los. Sie ist also nicht gefallen. Die Schöpfung ist beeinträchtigt, das ja, aber nicht, weil sie selbst fiel, sich schuldig machte. Die Tiere haben keine Schuld. Die Bäume haben keine Schuld dafür, dass der Herbst ihnen das Laub nimmt. Der Tod tritt ein. Das hat Gott eingeführt. Die Krankheit hat nicht der Teufel eingeführt, sondern Gott. Alle Vergänglichkeit, den Rost, dass unsere Autos nicht bleibend schön bleiben, das hat Gott eingeführt, nicht der Feind. Der Feind und der Mensch gaben den Anlass dazu und Gott antwortete, aber er war der Handelnde, das sagt uns die Bibel. Und das sollten wir festhalten. Wir Menschen sind Schuldige, ja. Und wir sind mitschuldig daran, dass die Welt vergehen wird. Und wenn die Welt vergehen wird, dann ist es wegen Sünde, wegen Schuld. In dieser Welt wohnt Ungerechtigkeit, die die Vergänglichkeit über die Hand Gottes ausgelöst hat. Gott hat geantwortet auf Ungerechtigkeit bei den Engeln, die Dämonen geworden sind, und bei uns, die wir uns verführen ließen in Adam und Eva. Aber das Handeln der Vergänglichkeit, dass die Tiere einander zu Tode quälen und so weiter, das hat Gott eingeführt. Und eines Tages wird dieses weggenommen werden. Unsere Umwelt ist vergänglich. Wenn Petrus sagt, deshalb sollte euer Leben so und so aussehen, dann meint er nicht, dass das bald jede Zeit geschehen könnte. Wir wissen nicht, wann es geschieht und es kann in einem gewissen Sinne bald geschehen. Aber nicht deshalb sollen wir fromm leben oder unserer Art entsprechend sein, wie der Apostel sagt, sondern wegen der Tatsache, denn immerhin sind es ja 2000 Jahre etwa, seit Petrus diesen Brief schrieb. Und er schrieb diesen Brief an Menschen, die in jener Zeit lebten. Und die sind gestorben und viele Generationen seitdem. Und die Welt ist immer noch nicht vergangen. Aber jene Leute sollten so leben, wie hier es geschrieben steht. Petrus will nicht sagen, schaut einmal, das wird geschehen in eurer Lebenszeit. Sondern er sagt überhaupt grundsätzlich, sie wird vergehen und das müssen wir wissen. Das heißt, unsere Umwelt wird vergehen, weil es Ungerechtigkeit gibt. Und wir sollten nicht festhalten an dieser Welt. Wir sollten sie gehen lassen. Paulus lehrt uns in 1. Korinther 7, dass wir das Gute, das, was wir brauchen in diesem Leben, auf einer offenen Hand halten sollten. Hast du eine Frau? Pass auf, du kannst sie verlieren. Bist du unverheiratet? Pass auf. Bist du ein Knecht? Pass auf. Das ist alles vergänglich. Die Ehe ist für diese Welt, nicht für die andere Welt. Halte nicht fest, was zu dieser Welt gehört. Halte nicht fest an Hab und Gut. Du wirst es verlieren. Es ist vergänglich. Weil es vergänglich ist und weil die Vergänglichkeit der Sünde zuzuschreiben ist, der Ungerechtigkeit, deshalb sollten wir anders sein, weil wir für die Ewigkeit erlöst worden sind, geschaffen und erlöst. In diesem Zeichen sollten wir für Gott leben, als Menschen der Ewigkeit. Wir sind also Ewigkeitsmenschen, die aus dem Himmel geboren sind, als Lichter in diese Welt hineingestellt sind, um in dieser Welt unser Licht leuchten zu lassen und weiterzugeben, dass es eine andere Welt gibt, eine Welt der Hoffnung, und dass diese Welt vergeht. Unser Lebensstil sollte das weitergeben. Ihr, die mir anseht, sollte unser Leben sagen. Menschen, die uns sehen und beobachten, sollten hören durch unseren Wandel, die leben, als würde diese Welt vergehen. Sie hangen nicht an dieser Welt. Sie können fahren lassen. Sie hangen nicht am Geld. Sie hangen nicht am Auto, an diesen Dingen, die vergänglich sind. Davon sollte unser Leben gekennzeichnet sein. Weil alles grundsätzlich vergänglich ist und diese Vergänglichkeit negativ ist. Sie kommt von der Sünde her. Unsere Welt ist geprägt von der Tatsache, es gibt Rebellion, Auflehnung gegen Gott. Und wir sollten Erlöste sein und nicht mehr auflehnerisch sein, ganz anders sein, sodass unerlöste Menschen gerufen werden, hinüberzukommen und sich retten zu lassen in eine andere Welt hinein. Wir lesen weiter in Vers 12, da spricht er wiederum davon. Der erste Teil spricht von unserer Lebensweise und dann sagt er, durch den Tag, wenn der Herr kommt, werden die Himmel brennend aufgelöst werden und die Elemente brennend vor glühender Hitze zerschmelzen. Paulus sagt einmal, in 1. Korinther 15, er erklärt, wie das mit der Auferstehung ist. Es wird gesät, ein Same, der Körper, der Vergängliche, wird in die Erde gelegt und ist gleichsam ein Same. Heute weiß die Wissenschaft, dass es nur den winzigsten kleinen Teil einer Leiche braucht. Er kann verbrannt werden durch Unfall und so weiter. Man braucht nur einen winzigen Teil und kann schon feststellen, eine Menge über die Person, die starb. Gott braucht nur einen winzig kleinen Teil, um denselben Menschen wieder zu schaffen, aber ohne Fehl. Es wird eine Person sein in der Ewigkeit, wo Fehl dran ist. Und diese Person ist unser Herr Jesus Christus. Der wird seine Nägelmale tragen und die Wunde an der Seite. Aber er ist der Einzige. Wir andere werden deswegen, weil er gekreuzigt wurde, heil dastehen. Das ist Liebe. Ewiglich werden wir daran erinnert sein, warum wir da sind im Himmel und wieso wir das genießen dürfen. Aber eben, Paulus sagt uns, es wird gesät. Das heißt, unsere Leiche vergeht nicht ganz. Etwas von der alten Schöpfung wird hinübergerettet und aus diesem eine neue Welt geschaffen. Und wenn das Beispiel ist, Paulus reiht einmal auf, auch in 1. Korinther 15, Jesus ist auferstanden, dann kommt das und dann das. Und es scheint, als ob unsere Auferstehung ein Beispiel ist von dem, was mit unserer Umwelt geschieht. Wenn unsere Schöpfung aus dem Nichts geschaffen wurde, dann wird die zweite Welt wahrscheinlich nicht aus Nichts geschaffen werden, sondern aus Kleinstteilen der ersten Schöpfung. So wie unser Körper, der auch zu dieser Schöpfung gehört, einen neuen Körper hervorbringen wird durch die Hand Gottes, aus Kleinstteilchen. Das könnte der Fall sein. Deshalb gebraucht Petrus vielleicht diese Worte. Mehrere Male spricht er von Auflösen, Zergehen, atomar, Elektron, wir wissen nicht wie, aber es wird aufgelöst, aber dann schafft Gott eine neue Welt. Aber immerhin ist es eine Art Vergänglichkeit, eine Veränderung, eine grundsätzliche Veränderung wegen der Ungerechtigkeit. Hören wir, was Paulus oder Petrus weiterhin sagt. In Vers 13 sagt er, wir erwarten aber nach seiner Verheißung ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist Vers 13. Eine ganz neue Erde erwarten wir. Sie wird neu geschaffen sein, möglicherweise aus Kleinstteilchen der ersten. Aber sie wird ganz neu sein, nicht nur renoviert. Im Tausendjahrreich leben wir in einer renovierten Welt. Und Gott kann uns zeigen als Menschen, wie es hätte aussehen können, wenn wir gehorsam gewesen wären. Er rechtfertigt sich gleichsam im tausendjährigen Reich. Aber auch die Welt wird vergehen. Zergehen, sagt Petrus. Und dann kommt eine neue Welt, die wir erwarten. Wir erwarten sie, weil Gott gesagt hat, sie kommt. Er hat verheißen, versprochen, sie wird kommen. Und wir glauben ihm. Warum glauben wir ihm? Das ist eine gute Frage, ja? Wir brauchen Gründe. Man sagt, ich glaube, es gibt neues Wetter oder ein schönes Wetter morgen. Aufgrund wovon? Wem glaubst du? Man kann nicht einfach so glauben. Man muss Grund haben. Das Wort Glauben wird in unserer Alltagssprache viel zu oft missbraucht. Lernen wir biblisch zu denken über dieses Wort. Biblischer Glaube ist immer begründet, immer. Das kleine Kind, das geboren wird, lernt zu vertrauen. Zunächst einmal schreit es, wenn es Hunger hat. Und wenn der Hunger sich meldet, sofort wird geschrien. Aber wenn es Nahrung bekommt, dann lernt es zu vertrauen. Ich bekomme schon zu essen. Und dann lernt es zu warten. Und diese Wartezeit wird immer länger. Und das Kind kann ruhig bleiben, auch wenn es Hunger hat. Denn es weiß, es kann einer gewissen Person vertrauen. Und dieses Vertrauen wächst im Leben. Es verlängert sich aufgrund von Erfahrung. Und dann lernt es, Worte zu glauben, die diese Personen sagen, Vater und Mutter. Gott hat unter Beweis gestellt, dass er sein Wort hält. Und wir haben die Geschichte davon. Tausende von Jahren von Erfahrungen mit Gott, die Menschen gemacht haben und sind hier verzeichnet. Und wir erleben dasselbe. Und aufgrund davon haben wir keine Ursache, anzuzweifeln, was er sagt. Man sagt uns, die Bibel sei fehlerhaft, man könne ihr nicht glauben. Moment einmal. Wir haben sehr viel Literatur aus alter Zeit. Wir haben Tacitus, den römischen Berichterstatter. Cäsar hat geschrieben. Herodot hat geschrieben. andere haben geschrieben. Man liest sie. Aufgrund wovon liest man diese Texte? Sind das wirklich Texte von Tacitus, Caesar oder Herodot? Wir haben nur wenige Texte. Und die Wissenschaft versucht zu studieren, ist es nun wirklich Herodot, ist es nun wirklich jener oder jener? Wir haben wenig Möglichkeit zu kontrollieren. Bei der Bibel ist es aber so, wir haben Tausende von Texten. Bei Weitem wissenschaftlich die beste Beweisführung, dass wir es mit Texten zu tun haben, die stimmen, wenn sie berichten über eine ganz bestimmte Zeit. Dazu gibt es andere Faktoren, die ich nicht zu nennen brauche. Wir haben eine ganze Menge von Hinweisen, dass Gott zuverlässig ist. Und wir können Folgendes sagen: Wo immer die Bibel kontrolliert werden kann über ihre Aussage, wo immer wir die Möglichkeit haben, das zu checken, zu kontrollieren, ist das nun richtig, zu prüfen. Und immer wieder liefert uns die Geschichte, die Archäologie und immer wieder gibt es solche Möglichkeiten zu prüfen. Früher hat man gelacht über gewisse Personen. Und dann merkt man, oh, die kommen in der Geschichte vor, nicht nur in der Bibel. Darius, Pilatus und so weiter. Die findet man in der Geschichte. Aha, dann glaubt man der Geschichte mehr als der Bibel. Wir haben das schon lange gewusst. Aber die Bibel wird so bestätigt. Nicht immer haben wir die Möglichkeit, jedes Wort zu prüfen auf ihre Wahrhaftigkeit hin. Das brauchen wir auch nicht. Aber wo immer wir die Möglichkeit haben und gehabt haben, hat die Bibel sich immer als wahrhaftig erwiesen. Das ist das einzige Buch, das das sagen kann. Wir haben eine Bibel, die immer die Wahrheit sagt. Und jetzt verlängern wir dies. So ist das Leben. Wir fuhren heute aus der engen Gasse bei Schmitz in die Straße, in die kleine Straße, von der kleinen Straße in die größere Straße. Jedes Mal vertraute Bruder Schmidt darauf, dass niemand ihn kaputt fahren würde. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, aber es ist ein Wagnis. Wir fahren auf die Straße und machen unsere Erfahrungen und lernen so zu fahren, dass wir unseren Teil tun, zu bewahren. Aber wir wissen nie, wann der Unfall kommen könnte. Damit müssen wir auch rechnen. So leben wir im Vertrauen. Wir begegnen gewissen Personen. Wir können nicht beweisen, dass er die Wahrheit sagt. Wann fährt der Zug ab? So und so. Jetzt habe ich nicht die Möglichkeit zu kontrollieren, ist es ein Lügner oder sagt er die Wahrheit. Aber wir machen im Leben unsere Erfahrungen und wir verlängern dieses Vertrauen. So hat uns Gott gebaut. Auch in der langen Zeit der 70 Jahre der russischen Herrschaft, der atheistischen Herrschaft, ging es um Vertrauen. Nicht jeder hat gelogen. Man hat damit gerechnet, dass ab und zu auch die Wahrheit gesagt wurde. So können wir Menschen, müssen wir Menschen leben. Und Gott hat sein Buch geschrieben, seine Bibel geschrieben, so wie er uns geschaffen hat. Wir kommen auf die Welt, die zuerst vertrauen. Und wir lernen zu vertrauen. Und wir können glauben, dass es so ist, wie es dort geschrieben steht. Und jetzt, Gott hat gesagt, deine Umwelt wird vergehen. Und dann wollen wir das glauben. Wir wollen damit rechnen. Und letztens, die Welt, die kommt, die ganz neue Welt, mit der wir rechnen dürfen, in die wir, auf die wir hinübergerettet werden. Er nimmt uns aus dieser Welt und versetzt uns in eine andere. Diese Welt wird ohne Ungerechtigkeit sein. In jener Welt wird Gerechtigkeit zu Hause sein, wohnen. Keine Sünde und keine Folgen der Sünde. Keine Vergänglichkeit wegen Verfehlung. Dort wird nur Gehorsam sein. Dort wird nur Freude sein. Dort wird nur Liebe und Vertrauen sein. Nur das Richtige wird dort zu Hause sein. Geschwister, das ist unsere Hoffnung. Hier leben wir täglich in Spannung. Mit uns selbst, mit unserem Nächsten. Und wir wissen nicht, was kommen wird. Wir können uns selbst nicht ganz vertrauen, weil wir wissen, dass wir dummes Zeug machen. Aber wir dürfen dem Herrn vertrauen, dass er uns bewahren kann und vergibt. Aber wir erwarten eines Tages, in einer heilen Welt zu wohnen. Und das ist unsere Zukunft. Darum, Geliebte, sagt Petrus, schaut danach, welcher Art ihr seid, woher ihr kommt. Richtet euer Leben nach Ewigkeitswerten ein. Der Herr ist da, er kommt, lebt jetzt mit ihm. Wir wollen wieder diesen Abend abschließen mit einer Gebetsgemeinschaft. Und ich freue mich so, wenn immer wieder Menschen daran teilnehmen. Ich höre gern die Gebete der Kinder Gottes. Ob das am Anfang ist oder später, dazu ist die Gemeinde da, um in der Gemeinschaft das Lob des Herrn in den Mund zu nehmen und alle unsere Anliegen ihm zu bringen. Die Bibel gebraucht einen Ausdruck, sucht den Herrn. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Wenn ich etwas suche, dann weiß ich nicht, wo es ist. Aber Gott braucht man doch nicht zu suchen. Er ist ja da. Wenn Gott sagt, sucht den Herrn, dann meint er damit, er sucht ihn. Das heißt, komme mit allen deinen Anliegen, was immer dich bekümmert, bring das zu ihm und nicht zu einem anderen. Er will die Ansprechperson sein. Das wollen wir jetzt üben und wir dürfen dazu aufstehen.